Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und ich hoffe, du hast was zum Kühlen dabei, weil wir sind in einer sehr heißen Serie. Wir sind in Frühlingserwachen, es geht um Beziehungen, Sexualität und Identität. Und ich möchte anfangen mit einer Sache, die nicht nur Christen betrifft, sondern auch Nichtchristen, Atheisten, weil ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns eine Sehnsucht hat in sich, eine Sehnsucht nach erfüllten Beziehungen, nach einer Sexualität, die aufblüht und nach einer Identität, die Festigkeit hat, die Halt hat, gerade auch in Krisenzeiten. Und es gibt da so eine falsche Theologie, meine ich, wo man denkt, man muss nur genügend glauben und genügend so richtig fest irgendwie an Gott dran sein, dann brauchst du diese ganzen menschlichen Beziehungen überhaupt nicht. Braucht man keinen Partner. Ja? Halte ich für ein bisschen falsch, weil wenn wir reinschauen in die Bibel, und ich möchte dich zunächst herausfordern, stell dir mal den Augenblick vor, den intimsten Moment mit Gott, den du hattest. Wie sah das aus? Der intensivste Augenblick mit Gott, den du erlebt hast. Und Gott stellt uns in der Bibel einen Menschen vor, der hatte diese intensive Momente 24/7, nämlich Adam. Adam lebte in dieser perfekten Gottesbeziehung und da war noch keine Sünde und nichts. Und er lebte mit Gott, dass die Bibel sagt, er wandelte, er spazierte sogar mit Gott, wie in so einem Garten. Ja? So dicht dran war er. Und dann sagt Gott Folgendes, ich lese euch vor. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. What? Ich meine, dieser Adam lebt in einer perfekten Gottesbeziehung. Ihm darf doch nichts fehlen, oder? Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Er will ihm eine Gefährtin machen. Und jetzt bekommt Adam eine Aufgabe. Da lesen wir weiter. Und Gott, der Herr, er formte aus dem Erdboden die Landtiere und die Vögel und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie für sich selbst, aber fand er niemanden, mit dem er leben konnte und der ihm zu ihm passte. Dieser Adam, er läuft also jetzt durch den Garten und muss die Tiere benennen. Ja, tolle Aufgabe, guter Zeitvertreib. Dann stellt er fest, ah, okay, ist eine Kuh, nennen wir mal Kuh. Gegenstück, Kühin, sicherlich, oder? Oder so ähnlich. Geht weiter, trifft einen Storch, sagt, oh, nennen wir mal Storch und Störchin. Klingt doch gut, oder? Geht wieder weiter, trifft einen Tiger. Oh, cooles Tier. Tiger, Tigerin. Also, ja, Männer sind ja ein bisschen simpel. So auch der Adam. Und irgendwann stellt er fest, so stellen wir das vor, dass er um sich rumschaut. Was? Und Gott die Frage stellt, Gott, du hast immer zwei geschaffen eigentlich. Tiger, Tigerin, Storchin, auch nicht? Was ist mit mir? Ich glaube, er hat in diesem Augenblick Gott die Frage gestellt, Gott, hast du auch jemanden für mich geschaffen, der zu mir passt? Und offensichtlich gibt es Dinge, ich glaube, die sollten wir von Menschen erwarten, von einem Gegenüber. Und es gibt Dinge, die sollten wir von Gott erwarten. Und genau darauf, glaube ich, wollte Gott Adam aufmerksam machen, als er ihm diese Aufgabe gestellt hat. Er wollte etwas in ihm wecken, wo er merkt, oh, etwas fehlt in ihm. Und eigentlich möchte er das haben. Eigentlich hat er Sehnsucht danach. Und heute haben wir ein extrem spannendes Thema, nämlich Mr. Right, Mrs. Perfect. Wie finde ich den Partner fürs Leben? Im Grunde war es mein Lebensthema in den letzten 28 Jahren. 28 Jahre Single. Da stellt man sich auch immer wieder die Frage, mal mehr, mal weniger, hey Gott, hast du auch jemanden für mich gemacht? der zu mir passt, auch zu meiner Berufung, zu meiner Begeisterung, für die ich gehe, zum Thema Kirche. Und ich weiß nicht, wo du heute gerade stehst, in welcher Situation, ob du Single bist oder eine Partnerschaft, aber es soll mein Gebet sein heute, dass Gott durch diese Predigt, durch meine Worte zu dir sprechen kann und uns die nächsten Schritte lehrt. Und lass mich noch beten zu Anfang. Jesus, und ich möchte auch jetzt meine Sprache, meine Worte hinlegen, damit du sie benutzen kannst, um uns wirklich zu lehren, auch was es heißt, in aufblühenden Beziehungen zu leben und dass wir Schritte gehen können, um auch entweder in Beziehungen stärker zu wachsen oder auch auf dem Weg zu unserem Traumpartner, zu unserem Partner. Amen. Ich habe am Anfang eine Frage an euch, zuerst an die Männer, und ich komme mal runter. Was würdet ihr sagen, was muss eine Frau mitbringen? Was meint ihr? Werft mal einfach rein, zack, 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 mutige vor.
Schönheit.
Schönheit. Sehr gut. Was denn noch?
Fleiß.
Okay, habt ihr das gehört? Okay, was noch?
Ehrlichkeit
muss eine Frau mitbringen. Habt ihr gehört, Frauen? Ja, super. Also Männer sind simpel, ja. Schönheit, Fleiß, Ehrlichkeit, das reicht schon. Jetzt, liebe Ladies, was meint ihr? Was muss ein Mann mitbringen? Was soll der auf jeden Fall mitbringen? Geld. Okay, Geld, schon mal was.
Ein Ferrari.
Okay, auch gut.
Selbstbewusstsein.
Gibt es noch was? Zuverlässigkeit. Es war doppelt hier. Schwierig für einen Mann. Okay, also ihr merkt, Männer, ein bisschen anspruchsvoller sind die Ladies. Gut, und wir sehen, jeder hat so seine Vorstellungen, seine Checkliste, was so ein Partner mitbringen sollte. Aber Traumpartner ist so eine Sache und ich möchte heute mit ein paar Mythen aufräumen und die mal auf den Tisch bringen, die uns so beigebracht wurden. Und egal, wo du hinhörst, ob vielleicht, ob du bei Barbie Girl mal hingehört hast oder bei Ken oder wie sie alle heißen, ob du Radio hörst oder Fernsehen schaust, unterbewusst, glaube ich, wird uns immer so eine Botschaft mitgegeben, wie der Traumpartner aussehen sollte. Und der erste Mythos, den ich euch vorstellen möchte, heißt, auf die Hülle kommt es an. Das reicht, oder? Ich höre es immer wieder von Frauen, die manchmal ernst gemeinte Anträge bekommen und komischerweise haben sie diesen Mann manchmal eigentlich nur einmal getroffen oder einmal kennengelernt und dann meinen sie zu Recht, ich weiß gar nicht, ob er mich eigentlich meint, weil er kennt mich ja gar nicht. Und vermutlich, ja, hat sie recht, weil er hat sie vermutlich nur in die Hülle verguckt. Ich glaube, Problem ist, Männer verlieben sich manchmal sehr schnell. Für Männer ist auch kein Problem, sich in eine Tagesschau-Sprecherin zu verlieben. Weil auf die Hülle kommt es ja an, oder? Also wenn du dir Lieder anhörst im Radio, ist das oft die Message. Auf die Hülle kommt es an, die muss stimmen, dann passt schon alles, oder? Die Frage ist, nach was suchst du deinen Partner aus? Siehst du jemanden aus einer Entfernung und sagst, wow, hübsch, knackig, sieht gut aus? Super, oder? Wird schon passen. Und wir sind in der Serie heute mit einem Thema angekommen, wo wir uns die Fragen stellen wollen, funktioniert das überhaupt? Ich möchte euch einen Vers aus Korinther vorlesen. Und da schreibt Paulus Folgendes, ist so ein bisschen speziell. Ich möchte es mit euch lesen. Das ist in 1. Korinther 7, Vers 7. Da schreibt er, ich sage euch dies als Rat, nicht als Befehl. Schon sympathisch, oder? Als Rat. Ich wünschte zwar, jeder würde wie ich ehelos leben, aber jeder hat von Gott eine besondere Gabe bekommen. Die einen leben nach seinem Willen in der Ehe, die anderen leben unverheiratet. Das ist ein wunderbarer Satz und er begegnet uns, glaube ich, ziemlich häufig im Christentum. Man muss wissen, Paulus ist damals mit seiner Gemeinde in Korinth in der Extreme angekommen und hat in der Extremen gelebt. Und ich glaube, auch in Sachen Beziehungen leben wir heute auch in der Extreme. Weil ich stell fest, wir können manchmal gar nicht wirklich alleine sein. Vielleicht kennst du das, wir haben Angst davor, alleine zu sein. Und vielleicht haben manche auch nur eine Partnerschaft, weil sie eben nicht alleine sein können. Dann ist es eine Zweckgemeinschaft. Und ich glaube, wenn man manchen fragen würde, warum er eigentlich mit der Partnerin zusammenlebt, würde er vielleicht ehrlich sagen, gut, damit ich nicht alleine bin, aber im Grunde, wenn eine bessere kommt, bin ich weg. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist dann einfach eine Zweckgemeinschaft. Paulus schreibt in eine Situation hinein, wo in der Gemeinde lauter zerbrochenen Herzen waren. Der Frust über die Beziehungen, über das Thema Beziehungen war riesig. Man nimmt an, im Schnitt hatten manche Gemeindemitglieder damals in Korinth bis zu 20 Ehescheidungen hinter sich. Und ja, wenn es gut lief, waren es auch nur 11. Aber das heißt, da in dieser Gemeinde gab es einen Riesenschmerz in dieser Kirche. Weil klar, wenn du mit jemandem zusammenziehst und alles teilst, Körper, Geist, Seele, wenn dann die Trennung kommt, ist der Schmerz riesig. Und die Hülle muss stimmen, erster Mythos. Ich habe mir überlegt, würden wir eigentlich so ein Auto kaufen? Ja, überleg mal, Auto kommt von weitem hergefahren, du siehst es von weitem, denkst so, wow, cooles Gerät, sieht richtig gut aus. Hey, wie das glänzt und wow. Und wie viel kostet es? Ja, was? 50.000? Ja, kaufe ich, oder? Und ich glaube, also keiner würde so ein Auto kaufen, oder? Zumindest ich. Ich habe von Autos jetzt wirklich keine Ahnung. Habe einen Gebrauchtwagen gekauft und habe erstmal mir den Motor zeigen lassen. Ja, Motorhaube auf und alles angeschaut und ja, sieht gut aus. Keine Ahnung gehabt, ja. Oder mal drunter geschaut. Finde ich irgendwo Rost? Nee, ja, doch. Kann man vielleicht doch kaufen. Am besten, man nimmt noch einen Freund mit, der wirklich Ahnung hat. Aber die wenigsten würden sagen, hey, sieht gut aus, wird passen, komm, lass uns zusammenziehen, heiraten, das ganze Programm. Und ich glaube, langfristig funktioniert eine Beziehung eben nicht wegen der Hülle. Weil vom Äußeren kann man immer was machen, immer ein bisschen pimpen. Aber wenn es an den Charakter geht, dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Der zweite Mythos heißt, den ich euch zeigen möchte, ist, es gibt den perfekten Partner. Und weißt du, warum es ein Mythos ist? Ich nenne euch zwei Gründe. Der erste ist, wenn es den perfekten Partner gäbe, dann hätten wir wahrscheinlich ein Problem. Weil die meisten von uns sind nicht perfekt. Also ich zumindest, ja, habe auch meine Mängel und Fehler und Kanten und Ecken. Wenn dann der perfekte Partner auftauchen würde, hey, das wäre der totale Stress, oder? Weil überleg mal, der macht ja alles perfekt und hat keine Fehler, der hat nur an mir was auszusetzen. Also im Grunde, perfekter Partner kann man sich, glaube ich, nur bauen. Das ist, ja gut, kann man hier Barbie nehmen, im Bauhaus gehen und sagen, Barbie, ja, Hobbys, bitte hier die Musikband mögen und hier mit mir Sport machen und so. Das wäre dann Traumpartnerin zusammengebaut. Aber ich glaube, das gibt es in der Realität nicht, sondern es braucht irgendwo eine Entschiedenheit auch und ein Ja zu diesen Mängeln, zu diesen Kanten und Fehlern. Und zweitens, das Allerschlimmste, überleg mal, es gäbe nur einen perfekten Partner für dich. Und jetzt kommt das Szenario, dass irgendein Vollpfosten dir diesen Partner wegschnappt, der nur für dich bestimmt ist. Das heißt, im Grunde, ja, die hat dann den falschen Partner. Und das heißt, das ist ein Dominoeffekt. Jeder andere hat auch wieder einen falschen Partner. Nur weil einer gemeint hat, er und den Fehler gemacht hat, den falschen Partner zu nehmen. Also es wäre dramatisch und ich glaube, es macht keinen Sinn. Ich möchte euch noch einen Mythos aufzeigen, nämlich der Mythos, Verliebtsein reicht aus. Und ich glaube, das ist der Lieblingsmythos von Hollywood, weil klar, ich finde dich knackig, Hülle super, du bist verliebt, passt, oder? Ich glaube aber, das Entscheidende, ob eine Partnerschaft hält, ist, was innen in der Person drin ist und nicht, wie die Hülle aussieht. Weil wenn du eine Partnerschaft möchtest, dann brauchst du eine Entschiedenheit dafür, was über das Verliebtsein hinausgeht. Ich glaube, jeder hat von uns die Sehnsucht danach, dass ein Mensch zu dir sagt, hey, ich liebe dich. Und zwar nicht wegen deiner Hülle, und ich liebe dich. Auch wenn du mal nicht mehr so knackig aussiehst, aber ich liebe dich. Ich glaube, jeder möchte das hören, dass wir geliebt sind, weil jemand unser Innerstes kennt, unser Herz kennt. Und es gibt noch einen Mythos. Der Mythos heißt, der Frosch wird sicherlich ein Prinz. Sicherlich für alle Frauen jetzt gut hier hinhören. Also Tipp von mir, wenn dir jemand über den Weg läuft und du mit jemandem eine Beziehung beginnst und der dir erzählt, ja, er hat schon mit 20 Frauen geschlafen in seiner Vergangenheit, kann ich dir sagen, wahrscheinlich, provokant gesagt, werden es nochmal 20 werden. Und natürlich hört man oft so, ja, aber ich kann ja an ihm arbeiten. Und die Charakterschwäche kriegt man auch noch hin. Und ja, ist gerade noch ein bisschen mies vielleicht und so, liegt ein bisschen schief. Aber ich war ja noch nicht da, oder? Und ich, Prinzessin, werde schon einen Prinzen draus machen. Auch wenn er gerade noch ein bisschen ein Frosch ist. Also, schwierig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst. Bitte überdenk es nochmal. Es gibt einen guten Spruch in der Bibel. Und da heißt es in Sprüche 27, Vers 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Charakter ist was, was geschliffen werden muss, was ein Prozess ist. Und ein geschliffener Charakter, das heißt, eine Person hat sich mit Herausforderungen auseinandergesetzt und lässt sich von Gott herausfordern. Das ist man spricht auch von Charakterentwicklung. Das geschieht nicht von heute auf morgen und es kann nur selbst jeder angehen, diese Charakterentwicklung. Und ich glaube, dass wir deshalb eine Person richtig gut kennenlernen müssen und auch ganz tief wissen müssen, was meint die Person wirklich? Steht sie wirklich zu ihren Worten? Hält sie sich daran? Oder wie ist ihr Charakter aufgebaut? Und ich habe euch noch so ein paar Dinge mitgebracht, wo ich denke, das macht eine erfolgreiche Beziehung aus. Eine erfolgreiche Beziehung lebt meines Erachtens von Konfliktfähigkeit. Wisst ihr, was Beziehungskiller Nummer 1 ist? Es sind ungeklärte Konflikte. Es sind einfach Dinge, Altlasten, die mitgeschleppt werden, aber die nie angesprochen oder durchgekaut werden. Und oft erlebt man es bei Paaren, da bleibt ein Schlüssel liegen oder ein Auto wird falsch geparkt und es gibt einen enormen Krach, es gibt einen enormen Streit deswegen, aber eigentlich nicht wegen dem Schlüssel oder wegen dem falsch geparkten Auto, sondern wegen irgendwelchen brodelnden, nicht angegangenen Konflikten, wegen Altlasten. Und irgendwann explodiert dieser Vulkan. Und ich glaube nicht, dass man irgendwie ein Profi drin sein muss im Konfliktmanagement, sondern man muss es nur wollen. Man muss es wollen, die Konflikte angehen. Und ich glaube, es ist so entscheidend, auch wenn ich einen Partner suche, dass ich schaue, wie geht er mit Konflikten um? Geht er nur Konflikten aus dem Weg? Und lässt es irgendwo unterschwellig brodeln? Oder ist er wirklich bereit, sie anzugehen? Und sind wir bereit, gemeinsam dann zu arbeiten? Ein weiterer Punkt, der eine Beziehung erfolgreich macht, ist meines Erachtens die Gottesbeziehung. Weil wenn du mit Gott unterwegs bist, dann würde ich dir raten, schau, dass dein Partner unbedingt auch mit Gott unterwegs ist. Warum? Weil es das Wichtigste ist im Leben. Eine Gottesbeziehung, ich glaube, ich kann es gar nicht mit irgendwas vergleichen, weil es so zentral ist. Es ist das Zentralste in unserem Leben, weil es alle anderen Bereiche berührt. Und überleg mal, ob du das wirklich erleben willst. Du erlebst einen Neuanfang mit Jesus, eine Erneuerung durch Jesus, aber dein Partner hat keine Ahnung davon. Und erfahrungsgemäß gibt immer der nach, der mit Gott unterwegs ist. Meist sagt der, okay, du willst nicht in die Kirche, ja, ich gehe auch nicht in die Kirche. Also ich könnte Geschichte um Geschichte erzählen davon. Wie willst du deinen Partner auswählen? Was soll er mitbringen? Und ich glaube, es braucht eine gemeinsame Lernbereitschaft. Das ist A und O. Ich glaube, es gibt so einen Mythos, der sagt, ja, wenn du mal in der Ehe bist, dann hast du das Ziel erreicht, dann kannst du dein Leben lang chillen. Also ich stehe 4 Wochen vor meiner standesamtlichen, 6 Wochen vor meiner kirchlichen. Und natürlich können wir denken, ja, Ziel erreicht, super, dann chillen wir unser Leben. Aber ich glaube, so ist es nicht ganz, sondern ich glaube, dann ist eher der Startschuss gefallen. Der Startschuss für eine kontinuierliche Pflege und Arbeit an der Beziehung. Es ist, glaube, wie in dem Leben mit Jesus. Du fängst irgendwann an, ja, du triffst diese Entscheidung, mit Jesus zu leben, mit Gott zu leben. Aber es ist nicht diese Ziellinie, wo du sagst, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, alles gut, ich kann jetzt mein Leben chillen, setze mich in den Sonnenstuhl und genieße die Sonne. Das tut man auch währenddessen, aber es geht darum, der Startschuss ist gefallen und jetzt fängt es erst an. Das heißt, es geht darum, dass man sich dann wirklich näher kommt und einfach sich besser versteht und daran arbeitet. Und gemeinsame Lernbereitschaft hat auch was mit Qualitätszeiten zu tun, dass wir schauen, wie kreieren wir Qualitätszeiten. Es gibt ja diese christliche Sache, die man stille Zeit nennt, wo wir sagen, okay, es tut dir gut, stille Zeit zu haben am Tag, aber ganz oft, höre ich immer wieder oder ich erwische mich auch dabei, wird es eine Monotonie, das heißt eine Routine und irgendwie leblos. Meine Qualitätszeit mit Gott ist irgendwie nicht mehr das, was es war, ist nicht mehr lebendig. Und ich glaube, was es braucht, ist einfach extrem viel Kreativität. Wie kann ich wirklich Qualitätszeit lebendig und kreativ gestalten? Wie können wir auch gemeinsam in der Partnerschaft lernen? Und genau, ich weiß nicht, wo du stehst, ob du gerade in einem Single-Leben bist, auf der Suche nach dem Partner fürs Leben oder ob du schon in einer Partnerschaft stehst. Aber ich weiß auch um den Schmerz von einem Single-Sein. Und ich weiß nicht, was dein nächster Schritt ist, einen Partner zu finden, aber vielleicht hast du Bindungsängste. Vielleicht hast du Verletzungen aus der Vergangenheit. Vielleicht sind deine Eltern immer ein schlechtes Vorbild gewesen und denkst, okay, ich habe gar keine Lust auf Beziehung, auf Partnerschaft. Oder vielleicht weißt du einfach gerade gar nicht, wie man jemand anspricht. Oder vielleicht sind auch deine Traumvorstellungen zu perfekt, dass es diesen Partner gar nicht gibt. Ich glaube, die Frage ist nicht, wo du heute stehst, sondern welche Schritte du bereit bist zu gehen. Ob du sagst, Jesus, Gott, hier ist mein Schmerz und bitte zeig mir, wie die nächsten Schritte aussehen. Und du kannst dir überlegen, welche Schritte dran sind. Die Band kann schon mal hochkommen. Es gibt einen Satz in der Bibel und der heißt, wer sucht, der wird finden. Vielleicht hast du keine Ahnung, wie in deiner Partnerschaft eine neue Qualitätszeit aussehen kann oder in deiner Gottesbeziehung. Oder vielleicht hast du auch als Single gar keine Ahnung, was gerade wirklich das Problem ist, welchen Schritt es zu gehen gibt. Aber ich möchte dich herausfordern, dass du wirklich auf die Suche gehst und Jesus fragst, Jesus, was sind die Schritte, dass du mit Gott ins Gespräch gehst. Und ich möchte jetzt gleich beten und ich bete auch für jeden, für den sich der Beziehungsbereich gerade wie tot anfühlt, wo du dir neues Leben hineinwünschst, so eine richtige Auferstehung. Und lass mich beten, dass du wirklich da in eine neue Dimension hineindringst und durchdringst, dass Gott dir die Schritte zeigt und in der kommenden Woche, dass du die Schritte gehen kannst und dass du in neue Dimensionen hineinkommst. Lass mich noch beten. Jesus, und ich danke dir, dass ja, du der Herr bei allem bist, dass du unser Leben in der Hand hast. Du kennst uns durch und durch, du siehst, wo wir stehen, ob wir als Single unterwegs sind oder in einer Partnerschaft. Du siehst unsere Nöte und du siehst auch vielleicht unsere Verzweiflung, dass wir gar nicht wissen, wo gerade wirklich das Problem ist. Jesus, und lass uns mit dir ins Gespräch kommen darüber, was wirklich dran ist, welche Schritte wir gehen können. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott der Beziehung bist, dass du möchtest, dass unser Leben mit Beziehungen aufblüht und erfüllt wird, dass wir die ganze Fülle von Beziehungen erleben dürfen. Vater, schenk uns Durchbrüche, da wo wir irgendwo festhängen, da wo wir blockiert sind, da wo wir noch in inneren Gefängnissen sind. Vater, ich weiß, dass du Wunder tun kannst und ich möchte dich konkret bitten um dieses Wunder, das Gott nur du tun kannst. Du kannst Tote zum Auferstehen bringen. Du schenkst Durchbrüche in jedem Leben, Vater. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.